Ich begrüße ganz herzlich Michael Harnisch vom Zimmertheater hier im Lokalmagazin. Hallo, hallo, schön, dass du da bist.
Schön, dass ich mal wieder kommen darf.
Ja, und wir haben eine Premiere vor der Brust. Ihr habt eine Premiere vor der Brust am 21. Pitti Grilli mit Kokain. Das sind ja auch, das wirkt, wenn man in der Stadt sieht, auch hier Kokain im Angebot.
Naja, es ist natürlich vom Titel her ein Hingucker. Wir haben aber das nicht wegen dem Titel auf den Spielplan gesetzt, sondern weil wir den Roman einfach unglaublich spannend fanden und Endre Holezi, der Regisseur des Abends, kam mit diesem Vorschlag eben vor 1,5 Jahren und dann haben wir diesen Roman gelesen und fanden den einfach auch als Gesellschaftskritik einfach unglaublich überzeugend und dann haben wir beschlossen, den auf die Bühne zu bringen. Aber natürlich hast du vollkommen recht, wenn man so durch die Stadt geht und es sieht dann irgendwo ein Plakat und da steht Kokain drauf. Ich glaube, da lesen die Leute schon erstmal nach, was ist denn das? Und man merkt es auch so ein bisschen an der Nachfrage. Also normalerweise ist bei uns immer so, vor der Premiere, die Premiere ist sowieso immer stark nachgefragt, da kommen so die üblichen Verdächtigen ins Zimmertheater, die einfach sozusagen die Premiere miterleben wollen und dann vielleicht auch das Premierenbuffet genießen wollen. Aber dann die Folgevorstellungen sind nicht immer gleich so gefragt, außer man hat jetzt wirklich die ganz bekannten Titel auf dem Programm. Heute Abend Lola Blau, das war zum Beispiel so ein Stück, das kennen die Leute, da steht Georg Kreisler, da wissen sie, was er erwartet. Aber jetzt bei Kokain ist, glaube ich, die Neugier des Publikums schon relativ groß und wie gesagt, die Nachfrage nach den Folgevorstellungen ist größer als bei anderen Stücken. Vor allem, denke ich mal, der Roman dürfte jetzt nicht so bekannt sein. Also ich kannte ihn nicht, bevor wir ihn auf den Spielplan gesetzt haben. Er war, glaube ich, mal eine Zeit lang so eine Art Kultbuch. In den 80er Jahren wurde der, glaube ich, viel gelesen, so was ich jetzt auch rausgekriegt habe. Vielleicht lag da auch ein bisschen der Hauch des Verbotenen mit dabei, weil der stand bis 1988 stand Kokain auf dem Index, also als jugendgefährdende Schrift und war nur unterm Ladentisch erhältlich. Das schafft natürlich so einen Mythos. Aber deswegen glaube ich eben, dass der Roman vielleicht heutzutage gar nicht mehr so bekannt ist. Und auch über den Autor Pitti Grilli weiß man, glaube ich, oder wissen die wenigsten in Deutschland, was ist ja auch ein hübsches Pseudonym, dass sich da der Dino Serge rausgesucht hat. Pitti Grilli, wir haben gerade eben schon im Vorgespräch hier vor der Sendung, haben Matze und ich mal so ein bisschen gerätselt, ob es da eine Übersetzung gibt für diesen Namen. Ich habe nichts rausgefunden. Vielleicht, wir haben mal so gerätselt, die kleine Grille oder irgendwie sowas, aber naja, es ist, der Autor ist in Deutschland eben vor allem wegen diesem einen Roman bekannt und er hat noch andere Romane geschrieben, aber es gibt auch ein paar deutsche Übersetzungen von, vor allem von den frühen Romanen, aber vom Spätwerk so überhaupt nichts und es gibt eigentlich nichts Biografisches zu lesen über den Autor, zumindest nichts auf Deutsch. Ich habe dann auch ein bisschen recherchiert in der Universitätsbibliothek hier in Tübingen. Habe da auch eigentlich nichts gefunden, außer die Romane in deutscher Übersetzung oder im italienischen Original. Naja, aber vielleicht mal noch ein bisschen was zu Kokain erstmal.
Zum Stück, genau, zum Roman.
Genau, zum Stück, zum Roman. Der Roman ist 1922 erschienen und als der Roman erscheint, war Kokain schon damals eine Modedroge. Also das, was wir so aus der jüngeren Vergangenheit, so in den 80er Jahren, wo Kokain ja weit verbreitet war, aber dann auch mit dieser Yuppie-Gesellschaft so um die Jahrtausendwende rum, wo Koks dann wieder irgendwie weit verbreitet war. Auch in den 20er Jahren war Kokain so eine Modedroge, die nach meiner Recherche viel auf Partys genommen wurde, viel in Künstlerkreisen genommen wurde, aber eben auch viel in so der gehobenen, reichen Gesellschaft, wo das einfach mit dazugehört hat, Champagner, Kokain und dann wird richtig gefeiert. Pitti Grilli hat den Roman 1922 veröffentlicht, auf Deutsch ist er dann 1927 erschienen. Es gab schon damals übrigens so eine Art Index, das Schund- und Schandgesetz der Weimarer Republik. Darunter fiel natürlich der Roman auch sofort. Also auch damals wurde der Roman nur unter der Ladentheke verkauft. War aber unter den Bohemians der 20er Jahre auch in Deutschland ein viel gelesenes Werk. Auch die anderen frühen Romane von Pettigrilli waren weit verbreitet. Das liegt aber vielleicht auch ein bisschen daran, dass ja, Pettigrilli, der Autor, sich auch so ein bisschen gerne mit der Pharma des Verruchten umgeben hat. Dieses, ja, er hat sich gerne als nihilistisch, als verwegen, als Salonlöwe, als Frauenheld, aber eben auch als unnahbar, jemand, den man nicht durchschauen kann, der sich hinter Masken versteckt. So hat er sich auch gerne dargestellt und gegeben. Und so ist auch ein bisschen die Titelfigur des Romans. Tito Arnaudi heißt der junge Mann, um den sich der Roman Kokain dreht. Ein Mann, der Italien verlässt, weil er unglücklich verliebt war. Er war verliebt in Maddalena, eine ja, Tochter aus reichem Hause. Und die Eltern von Maddalena haben ihm den Umgang mit Maddalena verboten, haben Maddalena in eine Klosterschule geschickt. Sie war unerreichbar und Tito Arnaudi war so unglücklich, dass er eben sich in den nächsten Zug gesetzt hat und 18 Stunden später in Paris angekommen ist. Und dann geht der Roman erstmal so los wie so ein, ja, wie so ein bisschen so ein Schelmenroman, also die Erlebnisse von Tito in Paris. Er lernt einen jungen Kellner kennen, der ihn dann so mit in die Partykreise einführt. Er trifft einen alten Bekannten aus Italien wieder in einer Zeitungsredaktion und in dieser Zeitungsredaktion fängt dann Tito auch an zu arbeiten als Journalist. Wobei diese Zeitungsredaktion auch schon irgendwie was ganz Spezielles ist. Es ist eigentlich auch, diese Zeitung ist auch so ein Abbild der reichen Bohemians oder der reichen Leute, die Partys feiern. Also das Wichtigste in dieser Zeitung sind gar nicht so sehr die Artikel, sondern das Mittagessen spielt eine große Rolle. Diese Zeitung hat eine eigene Bar, wo die Journalisten sich treffen und dann ihre Cocktails genießen und sich so ein bisschen austauschen, über was sie gerade schreiben. Und da fügt sich Tito ganz schnell ein. Und das liegt auch daran, dass Tito auch so ein bisschen ja den Hang zum ja, Übertreiben, zum Lügen hat. Also die erste Tat, die er in Paris erstmal vollbringt, ist, dass er sich in eine Druckerei begibt und da Visitenkarten drucken lässt, wo drauf steht Professor Dr. Tito Arnaudi. Und mit diesen Visitenkarten, schleust er sich in diese Gesellschaft ein und eben auch in diese Zeitung. Und der Chefredakteur ist eben auch ganz beeindruckt. Professor, Doktor, das ist doch was. Und dann fängt Tito an, tatsächlich erstmal so Sensationsmeldungen aufzubereiten. Der Höhepunkt ist dann allerdings, und so viel sei auch mal so auch zu diesem Schelmenhaften verraten, Tito soll einer Hinrichtung beiwohnen, der Hinrichtung eines Frauenmörders. Und er ist aber davor auf einer Party und ist leider so berauscht, nicht nur von Kokain, sondern auch von Alkohol, dass er diesen Hinrichtungstermin verschläft und aufwacht morgens von seinem Diener geweckt. Also er lebt in einem Hotel, es ist nicht sein Diener, sondern es ist ein Zimmerdiener, jemand, der sich um die Zimmer kümmert und feststellt, oh Gott, ich habe die Hinrichtung versäumt. Dann fängt er an, über diese Hinrichtung zu schreiben und zwar unglaublich ausschweifend. Also er berichtet, wie der Delinquent eben den Wagen aus dem Wagen heraussteigt, wie er zur Guillotine geführt wird, wie er noch eine letzte Ansprache hält und führt das alles bis ins kleinste Detail aus, auch die Reaktionen der Zuschauer, der geladenen Gäste, die als Zeugen dieser Hinrichtung beiwohnen sollen, schickt das zur Zeitung, sagt, lässt die Druckmaschinen stoppen, sagt, das muss auf die erste Seite. Das passiert dann auch alles, bis er abends zum Chefredakteur gerufen wird und erfährt, die Hinrichtung hat nicht stattgefunden. Der Delinquent ist kurz zuvor vom Präsidenten begnadigt worden. Ja, das ist natürlich peinlich für Tito, hat aber erstaunlicherweise dann keine Folgen, weil nämlich diese Ausgabe sich so erstaunlich gut verkauft hat, weil die alle von diesem Artikel und von der Art, wie dieser Artikel geschrieben war, so hingerissen waren und denen das, den Leuten es anscheinend egal war, ob der jetzt wahr ist oder nicht. Sie haben einfach diesen Artikel gerne gelesen.
Die guten Fake News.
Die guten Fake News, das sind wir eigentlich bei meinem aktuellen Thema, das stimmt. Erst heute Morgen wieder im Schwäbischen Tagblatt über Fake News war ein großer Artikel drin. Also gab es schon in den 20er Jahren. Und ja, und dann, um zur Geschichte von Tito zurückzukehren, er findet über seinen alten Freund aus Italien auch eben Zugang zu den besseren Kreisen der Gesellschaft und wird mitgenommen auf eine, ja, eine Art Orgie. Eine Party, wo es eben durchaus auch sexuelle Kontakte gibt und wo eben vor allem auch große Mengen Kokain konsumiert werden und wo es dann große Illuminationen gibt, also Schmetterlinge, die im Raum freigelassen werden. Veranstalterin dieser Party ist eine geheimnisvolle Georgierin, die einen, die den Künstlernamen Kalantan trägt. Und in diese Kalantan verliebt sich Tito und beginnt mit ihr eine Affäre. Kalantan hat ganz abstruse Angewohnheiten, zum Beispiel empfängt sie ihre Männer gerne in einem Sarg liegend. Aus dem ganz einfachen Grund, weil wenn der Akt vorbei ist, ist nicht Platz genug für zwei Leute im Sarg und sie ist gerne danach alleine und ruht sich danach alleine aus, deswegen empfängt sie ihre Liebhaber im Sarg. Und so entwickelt sich eben zwischen ihr und Tito ja ein Abhängigkeitsverhältnis. Also er wird sowohl von ihr abhängig, als auch eben von ihrem Kokain abhängig, das sie eben in großen Mengen konsumiert. Von ihrem Reichtum wird er abhängig. Sie fördert ihn, macht ihm große Geschenke, kleidet ihn ein. Und Tito fühlt sich natürlich in dieser mondänen Gesellschaft ganz wohl. Auf der anderen Seite macht er immer wieder Ausflüge in ja diese Halbwelt des Rotlichtmilieus, der kleinen Dealer, auch der kleinen Koks-Konsumenten, die eigentlich an ihrem Kokainkonsum zugrunde gehen. Und auf einem dieser Ausflüge trifft er Maddalena wieder. Maddalena ist mittlerweile auch in Paris, heißt oder nennt sich mittlerweile Maud und ist ja burleske Tänzerin geworden. Also das, was ihre Eltern ja eigentlich immer verhindern wollten, indem sie sie auf die Klosterschule geschickt haben, dass sie eben zu einem leichten Mädchen wird, das macht Maddalena jetzt exzessiv auch zu ihrem Beruf eben als burleske Tänzerin. Vielleicht, das bleibt so ein bisschen halbdunkel, arbeitet sie sogar als Prostituierte. Auf jeden Fall beginnt auch Tito mit ihr eine Affäre. Also er hat dann zwei Affären, zwei Frauen gleichzeitig. Und dieser Spagat zwischen diesen beiden Frauen, auch zwischen diesen zwei Welten, also dieser mondänen Welt des Luxus und dieser ja Halbwelt der kleinen Leute, das ist dann so das beherrschende Thema im zweiten Teil des Romans. Da wandelt sich so ein bisschen dieses Schelmenhafte, was am Anfang des Romans geschildert wird, auch so ein bisschen zum Entwicklungsroman, wobei die Entwicklung, die Tito nimmt, eine negative Entwicklung ist. Also es ist jetzt nicht so dieses hehre, ich strebe dazu, ein besserer Mensch zu werden, sondern es ist eigentlich der Abstieg von Tito. Im Roman heißt das an einer Stelle mal so schön, dass Kokain eben aus den Leuten, die aus einst mal schillernden Leuten Mumien macht. Und so ergeht es Tito auch. Das ist so mal ganz grob zusammengefasst die Handlung des Romans. Und der Roman umfasst ca. 300 Seiten und aus diesen 300 Seiten natürlich dann eine Stückfassung zu machen, das war schon mal eine große Herausforderung.
Habt ihr das selber gemacht?
Wir haben das selber gemacht, also es war vor allem eine Ensemblearbeit. Wir haben zunächst angefangen, oder Endre, der Regisseur, hat zunächst angefangen, den Roman sozusagen ein bisschen in Dialogform zu bringen. Wir haben von vornherein, wir sind das Zimmertheater, wir haben nicht so viele Leute. Klar gibt es in diesem Roman eine Fülle an Figuren und Personal. Wir haben von Anfang an gesagt, es soll zwei Personen geben, nämlich einen jungen Mann und eine junge Frau. Also so stellvertretend so für die Hauptfigur Tito und stellvertretend auch für die Maddalena oder aber auch vielleicht für die Kokaina. Ja, jetzt habe ich schon was verraten. Eigentlich wollte ich Kalantan sagen. Es gibt so eine Art Figur, die vermischt sich so aus Kalantan und Maud wird Kokaina. Kokaina ist so eine Art, ja, beim Absinth gibt es die blaue Fee. und Kokaina ist sozusagen die Fee des Kokains, die sowohl eben verkörpert wird von Calatan als auch eben von Maddalena. Und das war unsere Ausgangsgrundlage, also zwei Figuren, Tito und Kokaina, wobei die Kokaina-Figur eben auch sämtliche anderen Figuren mit übernimmt, also auch mal zum Beispiel Pietro, den besten Freund von Tito, natürlich die beiden Frauenfiguren, die ich schon angesprochen habe, aber auch so kleinere Figuren wie zum Beispiel den Kellner am Anfang oder einen Zeitungsjungen oder auch mal einen Arzt aus der gehobenen Gesellschaft. Wir wollten bei der Stückfassung so immer auch diese Entwicklung, die Tito natürlich durchmacht, verfolgen. Da muss man natürlich viele Passagen weglassen und das war eben ganz spannend am Anfang, als wir angefangen haben, auch mit dem Text umzugehen, dies aus dieser dialogischen Form, die in die Entre den Roman gebracht hat, eben auch ein Stück zu machen. Da haben wir natürlich immer überlegen müssen, welche Passagen sind interessant, welche bringen uns voran und wo wird was über das Paris der 20er Jahre erzählt, wo wird was über die Gesellschaft erzählt, wo wird was über die Kreise erzählt, in denen er sich bewegt und was sind überflüssige Informationen. Insofern war es fast am Anfang so ein bisschen Stück Entwicklung, also aus diesem Roman unsere eigene Fassung zu machen. Eine Entwicklung, die sich eigentlich bis heute ein bisschen fortsetzt. Also wir sind jetzt eine Woche vor der Premiere, es gibt immer noch Passagen, wo wir uns unsicher sind, wollen wir sie drin behalten. Oder wollen wir sie vielleicht, wir haben auch so einen Stapel Passagen, die wir eigentlich mal rausgeworfen haben, wo wir uns jetzt aber überlegen, vielleicht ersetzen wir dann die eine Passage doch durch die andere Passage. Also auch ganz spannend, dass wir eben ohne feststehende Fassung an diesen Roman rangegangen sind, sondern das eben auch jetzt innerhalb der 6 Wochen Proben erarbeitet haben. Das ist natürlich auch ein bisschen ungewohnt meistens, wenn man so eine Romanadaption macht, dann steht von vornherein eine Fassung fest. Also wir haben mal vor ein paar Jahren am Zimmertheater Homo Faber gemacht, da haben wir lange vor Probenbeginn die Fassung bestehen gehabt, weil uns dann einfach klar war, okay, wir haben die und die Figuren und die Passagen wollen wir drin haben und diesmal war es ein bisschen anders, aber eine spannende Stückentwicklung nenne ich es jetzt mal.
Ein zusätzlicher Aufwand, zusätzlicher Stress und du als begleitender Dramaturg, der Regisseur, aber auch die beiden Schauspieler haben die da auch?
Es war wirklich eine Ensemblearbeit, also nicht nur die beiden Schauspieler, der Regisseur, ich, sondern auch unser Regieassistent, der unglaublich, das muss man einfach auch mal erwähnen, bei uns sind ja Regieassistenten meistens Hospitanten, also Leute, die irgendwie während dem Studium oder neben dem Studium eben so eine Art Praktikum bei uns machen, weil wir am Zimmertheater gar keine feste Stelle für einen Regieassistenten haben und wir haben mit Jakob Zislinski, das ist der derzeitige Regieassistent bei Kokain, der hat sich da auch wahnsinnig eingearbeitet und wahnsinnig viel auch abgetippt und kennt den Roman ziemlich gut und die Schauspieler sowieso natürlich, erste Bedingung war auch vor Probenbeginn, alle haben diesen Roman gelesen, also sonst hätten wir natürlich nicht starten können, weil wenn irgendjemand den Roman nicht vorher gelesen hätte, ich habe ihn natürlich sowieso gelesen, der Regisseur hat ihn natürlich auch mehrere Male gelesen, aber es waren alle ziemlich gut eingearbeitet und so waren die ersten Tage tatsächlich konzentriert am Text erstmal zu gucken, was uns gefällt, was uns nicht gefällt. Wir saßen dann entweder im Zimmertheater an einem Tisch oder im Löwen, da haben wir geprobt und haben einfach gemeinsam überlegt, streichen oder nicht streichen. Da war ich am Anfang noch mit dabei und dann ganz naturgemäß, der Dramaturg ist ja nicht bei jeder Probe mit dabei, habe ich die einfach mal ein bisschen machen lassen und jetzt gucke ich einfach gerade, wie weit sie sind und wie es auch szenisch umgesetzt ist, wie das Bühnenbild funktioniert. Wir arbeiten darüber hinaus auch mit medialen Elementen, mit einer Videokamera, mit Live-Bildübertragung. Und da bin ich jetzt gerade wieder natürlich mit dabei, da zu gucken, dass auch der dramaturgische Bogen dieses Romans gewahrt bleibt, dass eben jemand, der den Roman nicht kennt, auch eben dieser Geschichte folgen kann und dass für ihn dann dieser Theaterabend ein spannendes Erlebnis wird.
Wie viele Dialoge sind denn schon im Roman vorhanden und wie funktioniert das dann eben Passagen, die erzählerisch im Roman sind, daraus eben so? Ja, ihr habt ja im Theater nur die Möglichkeit, das über Dialoge verständlich zu machen.
Ja, wobei das, also der Roman besteht ungefähr zur Hälfte aus Dialogen. Also insofern ist es schon mal ganz gut eine Grundlage zu haben an dialogischem Material. Dann gibt es natürlich durchaus auch wichtige erzählerische Passagen, die wir versucht haben reinzubringen und die wollten wir gar nicht unbedingt jetzt alle umstellen. Also wir haben so kleine Schönheitskorrekturen vorgenommen, also an Stellen, wo er steht, haben wir dann halt ein Ich eingesetzt, also statt er wollte das und das tun, ich wollte das und das tun, so dass man auch dieses selbstreflexive, monologische sozusagen hat. Auf der anderen Seite ist es auch eben ganz schön, dadurch, dass man eben zwei Schauspieler hat, können die es auch ganz gut mal ergänzen. Also können sozusagen selbst bei einer erzählerischen Passage die Dialoge schildern, indem sie einfach abwechselnd sprechen. Also und dann sich gegenseitig ergänzen und sozusagen gemeinsam die Geschichte weitererzählen und dann wieder in den direkten Dialog rüberwechseln können.
Wie funktionieren diese Rollenwechsel eben von dieser die weibliche Person oder weil der Mann, also der Tito, ist quasi durchgehend.
Der ist durchgehend fest besetzt. Das ist Raffaele Bonazza. Der ist eigentlich die ganze Zeit über Tito. Was auch insofern ganz wichtig ist, dass man natürlich auch so eine Figur hat, mit der man sich auch ein bisschen identifizieren kann, der man folgen kann. Die anderen Figuren werden eben verkörpert von Kim Bormann und das ist eben auch ein wichtiges Element dieser Videokamera mit der Live-Übertragung, die wir mit reingenommen haben, dass zum Beispiel schnelle Szenenwechsel auch einfach mal schnell mit der Videokamera vollzogen werden, indem sich Kim einfach ein kleines Accessoire besorgt, sei es eine Schiebermütze oder ein Glas oder eine Flasche. Und dann mit Hilfe der Kamera eben gefilmt wird und dadurch zum dialogischen Partner wird. Beziehungsweise an vielen Stellen filmen sich die Schauspieler selber, das heißt halten die Kamera vor sich und stellen sich selber sozusagen ins Bild. Es gibt so einen kleinen Monitor, wo die sich auch sehen können, damit die Schauspieler auch eben sehen können, welchen Bildausschnitt sie gerade wählen. Und dann wird ganz oft der Hintergrund einfach auch gewechselt, also dass dadurch auch einfach ein Rollenwechsel klar wird, indem man zum Beispiel im Hintergrund plötzlich ein anderes Bild hinstellt, eine Dachlandschaft von Paris zum Beispiel und man weiß sofort, man ist wieder in einem anderen Raum, bei einer anderen Figur und wenn man die dann eben noch namentlich genannt kriegt, dann kann, glaube ich, der Zuschauer sehr gut diesem Figurenwechsel auch folgen. So geht es mir zumindest jetzt. Ich habe jetzt auch bewusst zu den Endproben auch den Roman nicht nochmal gelesen, weil es mir eben auch als Dramaturg bewusst darum ging, dass ich eben nicht mehr jetzt alles hundertprozentig präsent habe von diesem Roman, sondern wirklich diese Rolle des Zuschauers auch einnehmen kann und gucken kann ich jetzt der Geschichte noch folgen? Also es ist vielleicht auch eine ganz gute Herangehensweise, das einfach wirklich auch nochmal sehr unvoreingenommen auf mich zukommen zu lassen und es jetzt tatsächlich als Stück zu sehen und nicht eben als den Roman, den wir am Anfang behandelt haben, um auf die Bühne zu gehen damit.
Wie stellt ihr das Bühnenbild dar? Ihr habt den Monitor, die Leinwand. Was gehört sonst noch dazu?
Also wir haben keine Leinwand, sondern wir haben 4 Fernseher, Flachbildfernseher. Um einen Kubus herum aufgehangen sind. Dieser Kubus ist multifunktional, das heißt, er kann ganz geschlossen sein, sodass Passagen zum Beispiel nur über die Flachbildschirme live übertragen werden aus diesem Kubus heraus. Der Kubus hat aber auch mehrere Klappen und Öffnungen, sodass man diesen Kubus auch öffnen kann, also dass man auch eine Bühne schaffen kann. Also es gibt vorne an diesem Kubus zum Beispiel eine sehr, sehr große Klappe, die man auch dann auf den Boden legen kann und dann hat man tatsächlich nochmal sowas wie eine Bühnenfläche. Also eine Bühne auf der Bühne, ein Raum im Raum. Wir spielen das Ganze im Gewölbe. Das Gewölbe ist ja schon ein sehr komprimierter Raum durch eben diese alten Sandsteinquader, die diesen Raum schon eine gewisse Enge verleihen, eine gewisse Gedrücktheit verleihen. Jetzt steht auf der Bühne des Gewölbes eben nochmal dieser Kubus, der dann nochmal eben auch dieses Gedrängte zum Ausdruck bringt. Aber das Schöne an diesem Kubus ist, eben dadurch, dass er zu öffnen ist, gewährt er uns eben auch Einblick in diese Welten. Soll so auch ein bisschen, und das finde ich eine ganz schöne Funktion dieses Kubus, dass sich das nach und nach auch entblättern kann, dass wir nach und nach auch tatsächlich immer mehr mit Tito in die Ereignisse einsteigen können, dass wir immer mehr in diesen Strudel auch geraten, in den er gerät. Denn Das darf man einfach nicht vergessen. Kokain ist eine Droge, die zwar wenig körperlich abhängig macht, aber die sehr schnell psychisch abhängig macht. Und diese psychische Abhängigkeit, die schildert der Roman auch an Beispiel der Figur Tito. Und da ist es eben ganz schön auch, wenn wir langsam eben diesen Kubus immer mehr öffnen oder auch wieder verschließen, eben auch diesen psychischen Vorgängen, die da in Tito vorgehen, zu folgen. Auf der anderen Seite gibt es in diesem Kubus auch kleine Sehschlitze und die Zuschauer sitzen nicht nur ganz klassisch dem Kubus gegenüber, sondern es gibt auch Zuschauerplätze auf der Bühne links und rechts von diesem Kubus, also sozusagen auf drei Seiten Zuschauer um diesen Kubus rum, die auf links und rechts sind ein bisschen eingeschränkt, diese Plätze, also platztechnisch, also nicht platztechnisch eingeschränkt, sondern von der Anzahl der Personen, die dort sitzen können, eingeschränkt, weil wir einfach natürlich auf der Bühne nicht so viel unterkriegen. Aber man kann zum Beispiel auch als Zuschauer durchaus mal aufstehen und durch so einen Sehschlitz gucken und hat dann so ein bisschen diesen Piepshow-Charakter, der ja eben auch eine Rolle spielt, eben wenn man eben sich immer wieder in Erinnerung ruft, dass eben Tito sich nicht nur in der Welt der Reichen und Schönen bewegt, sondern eben auch am unteren Rand der Gesellschaft und im Rotlichtmilieu. Und das finde ich ganz reizvoll, dass dieser Kubus so multifunktional ist und eben mehrere Perspektiven auf die Geschichte auch ermöglicht.
Kokain, der schmale Grat, oder auf der einen Seite die Gefahr der Abhängigkeit, auf der anderen Seite aber auch eine Faszination für Millionen oder Tausende von Menschen. Wie schafft man das, es eben dem gerecht zu werden auch, diesem Thema? Es nicht abzufeiern oder?
Nee, das ist natürlich tatsächlich ein sehr schmaler Grat und ein Spagat, den man da eingehen muss, den man, glaube ich, auch einfach, wenn man sich ein bisschen einfach mit dem Stoff so ein bisschen mehr befasst, also das klingt jetzt hier irgendwie so doof mit dem Stoff, aber natürlich habe ich mich auch in der Vorbereitung mal schlau gemacht, wie wirkt Kokain hergestellt, welche Verwendungen gibt es das ist einfach natürlich schon krass auch zu sehen, was eben kleine Mengen, wie die wirken können und wie schnell aber dann trotzdem so dieses Abhängigkeitsverhältnis entsteht. Und auch natürlich zu sehen, wie Kokain auch sich erstmal so zu dieser Droge auch gewandelt hat. Also weil im 19. Jahrhundert und um die Jahrhundertwende rum war es noch ein Medikament. Also und tatsächlich wie dann eben aus einem Medikament auch langsam eben Missbrauch wurde, also wie man ein Medikament missbraucht hat. Das macht der Roman natürlich auch ein bisschen, indem er durchaus eben auch die Wirkung von Kokain kritisch vorführt. Ich glaube, das ist, ich weiß nicht, ob Pettigrelli Kokain genommen hat. Das habe ich gar nicht rausgekriegt. Habe ich tatsächlich mal versucht rauszukriegen. Er war ja auch selber von seiner Biografie gerade eben in den 20er Jahren in Paris. Er ist schon ein bisschen auch alter Ego von Tito Arnaudi im Roman. Also vielleicht an der Stelle nochmal ganz kurz, bevor wir wieder aufs Thema Kokain kommen, noch ganz kurz zu Pettigrelli. Er ist in Turin geboren, war Sohn jüdischer Eltern, wurde aber von seinen Eltern eben auch auf eine Dominikanerschule geschickt, hat dann Rechtswissenschaft studiert, hat aber immer auch den Hang zum Literarischen gehabt, hat dann mit Freunden so erste literarische Versuche unternommen, eine kleine Zeitschrift gegründet, die dann ganz schnell auch wieder eingegangen ist. Und dann ist er Anfang der 20er Jahre nach Paris gegangen, und zwar als Korrespondent für eine Zeitung. Also das, was Tito im Roman macht, hat Pettigrelli tatsächlich selber gemacht. Und er war sicherlich auch Teil dieser modernen Gesellschaft in Paris. Es gibt Fotos von ihm in Paris, wo er auch ganz exklusiv gekleidet ist oder wo er versucht hat, sich exklusiv zu kleiden. Man weiß, dass er schon sehr viel auf Partys war, dass er eben sich eben auch gerne mit Frauen abgegeben hat. Ganz erstaunlich auch dann so ein bisschen die Wende, die er dann eben später in seinem Leben gemacht hat, auch was die Frauen angeht, denn er hat 1940 eine Frau geheiratet, die bekannt war eben als Frauenrechtlerin und die erste Rechtsanwältin an einem italienischen Schwurgericht war. Also irgendwie ganz interessant, dass jemand, der eigentlich immer so ja, als Frauenheld durchgeht, dann so eine starke Frau heiratet. Und nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich Peter Grilli nochmal total gewandelt, wurde eher zum Moralisten, er hat weitergeschrieben, hat sich dann auch dem Katholizismus extrem zugewandt, also er ist zwar nicht konvertiert, aber seine späten Werke befassen sich vor allem mit christlichen Themen, auch mit christlichen Mythen aus dem Bereich der Bibel, Geschichten um Jesus herum, also irgendwie was komplett anderes als seine frühen Romane, die eben alle in Paris spielen, in dieser Halbwelt auch oft, es geht immer auch um Frauen und die Verführbarkeit von Frauen und eben auch um die Verführbarkeit durch Drogen und wozu diese Verführbarkeit auch führen kann. Denn ich habe vorhin schon erwähnt, es ist so eine Art Entwicklungsroman und am Ende ist die Entwicklung, die Tito Arnaudi nimmt, natürlich keine positive, sondern er wird an seinem Kokainkonsum zugrunde gehen. So viel kann man einfach auch verraten, da nimmt man, glaube ich, nichts weg. Und das hat natürlich schon auch eine moralisierende Funktion, die aber Peter Grilli, er ist einfach in seinem frühen Werken sehr spitzer Autor, jemand, der eben auch durchaus humorvoll ist, der es dann sofort wieder wendet, indem man nämlich am Schluss diesem Tod von Tito ein Ereignis entgegensetzt, was eben mit Titos Asche passiert ist. Dann mehr verrate ich jetzt dann nicht, es soll ja noch ein bisschen Spannung bleiben. Dadurch, dass Peter Grilli in dem Roman natürlich auch eben auf die Rauschzustände eingeht, aus die Folgen des Kokainkonsums, auch eben durchaus eben in diesen unteren Gesellschaftsschichten, wie Leute verarmen, weil sie eben zu sehr von dieser Droge abhängig werden, wie es zu Beschaffungskriminalität kommt, gibt er natürlich schon auch diese negativen Einblicke in diese Droge. Ja, das ist natürlich auch, wenn man sich mit so einem Roman befasst, im Theater hat man natürlich auch so einen Auftrag, das so ein bisschen auch kritisch, also dass man die Droge nicht feiert mit dem Roman, auch wenn der Roman eben nach dieser Droge benannt wird. Aber ich glaube, das gelingt eben auch ganz gut, indem wir durchaus eben auch diese kritischen Passagen mit drin gelassen haben. Und wo ich auch einfach nochmal versuche, auch übers Programmheft auch ein bisschen drauf aufmerksam zu machen. Erstmal so ein bisschen wissenschaftlich zu gucken, also wirklich populärwissenschaftlich zu gucken, wie funktioniert die Droge, wie arbeitet sie, aber auch, wie gesellschaftlich ist sie denn verbreitet. Das fand ich auch ganz faszinierend. Es gibt unterschiedliche Studien zur Verbreitung von Kokain in Deutschland in den letzten Jahren. Und da fand ich es total faszinierend, dass je nach Studie tatsächlich zwischen 1 und 7% der deutschen Bevölkerung gesagt haben, sie hätten im letzten Jahr Kokain konsumiert. Das ist ja natürlich eigentlich schon eine große Zahl. Und wenn man dann mal guckt, wie viel hunderte Kilo Kokain die Polizei bei Razzien sichergestellt hat, also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber es müssten im Jahr 2015 130 Tonnen Kokain gewesen sein. Das ist ja ein Riesenmarkt. Also was da auch an Geld dahinter steckt und das finde ich schon erschreckende Zahlen auch, muss ich ehrlich zugeben. Also mich persönlich erschrecken die.
Ganz schön heftig, ja. Ja, ja. Und was sagt es dann aus deiner Meinung nach auch über eine Gesellschaft oder wie kann man dann eben nochmal diesen Rückschluss ziehen, auch über die Gesellschaft der 20er Jahre, aber auch wenn man es jetzt ins heutige überträgt?
Für mich ist tatsächlich, da sind erstaunliche Parallelen für mich zu erkennen. Die Gesellschaft der 20er Jahre kommt natürlich oder ist das Ergebnis des Ersten Weltkrieges. Ein Ereignis, das die Menschen erschüttert hat und das dazu geführt hat, dass die Menschen loslassen, dass sie irgendwie in den Alltag hineinleben. Und das finde ich so ein bisschen, sehe ich heute auch so ein bisschen in der heutigen Gesellschaft. Jetzt hat uns kein Krieg in den letzten Jahren direkt betroffen oder sowas. Aber dieses sich ein bisschen haltlos fühlen, so dieses die Zukunft, die irgendwie ja, sehr schwammig ist, die nicht direkt ist, die, wo ich das Gefühl habe, viele zweifeln, was wird die Zukunft mit sich bringen und stürzen sich deswegen sozusagen in Alltagserlebnisse. Da sehe ich schon erstaunliche Parallelen drin. Und man muss einfach mal sagen, auch wenn es vielleicht nicht Kokain ist, was heutzutage den großen Stellenwert hat, aber es sind ja doch viele Menschen konsumieren Drogen, wenn sie feiern gehen, wenn sie Party machen gehen. Klar, die Volksdroge Alkohol ist am weitesten verbreitet, aber auch eben Drogen wie Ecstasy oder andere chemische Drogen haben ja weiterhin weite Verbreitung und wenn man sich da die Zahlen anguckt, dann finde ich das schon sehr erschreckend. Vor allem, also ich meine, ich möchte jetzt nicht moralisierend herkommen, ich bin jemand, der überhaupt kein Bedürfnis hat, irgendwie Drogen auszuprobieren oder sowas, mal abgesehen von Alkohol, klar trinke ich auch, gebe ich zu, aber so im anderes Sachen, mich erschreckt es eher, dass das einfach auch einen Menschen so verändern kann und zu einem negativen, zu negativen Veränderungen führen kann. Und wenn man dann gerade eben noch so einen Roman hat, klar aus den 20er Jahren und so, aber der einem auch nochmal vorführt, wie ein Mensch sich so extrem ändern kann durch den Einfluss von Drogen, dann denke ich mir immer irgendwie so, ich würde, glaube ich, eher versuchen, anders irgendwie mich selbst zu beobachten, mich selbst zu analysieren. Ja.
Was denkst du, warum war der auf dem Index, der Roman, so lange?
Nein, das ist ganz klar, also weil da eine Welt vorgeführt wird, die natürlich erstmal faszinierend wirkt. Also die Welt, in der Kalantan ihre Orgien veranstaltet, wo eben Koks und Champagner in Hülle und Fülle vorhanden sind, wo es zu sexuellen Ausschweifungen kommt, die auch sehr explizit zum Teil geschildert werden. Also allein das kann ich deswegen verstehen, dass es als jugendgefährdend gilt, also beziehungsweise wenn man beim Film würde man sagen, ja okay, der Roman wäre eher ab 16, eher noch ab 18 freigegeben. Auf der anderen Seite ist es eben, weil vielleicht man aufpassen muss, dass man eben gerade die positiven Schilderungen im Zusammenhang mit der Droge, dass die nicht, dass man das Kritische nicht vergisst, das Pettigrelli in seinem Roman anführt. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass jemand, der sich für die Droge fasziniert, eben diese kritischen Passagen einfach überliest, gar nicht wahrhaben möchte. Und deswegen kann ich schon verstehen, warum man den Roman jetzt nicht gerade Jugendlichen in die Hand drückt. Auf der anderen Seite ist es für mich ein äußerst lesenswerter Roman, also den ich wirklich auch wärmstens weiterempfehlen kann. Einfach, weil er einerseits eben einen kritischen Blick auf die Gesellschaft wirft und tatsächlich, er ist auch witzig. Das darf man auch nicht vergessen. Und das darf man auch bei der Adaption dieses Stückes nicht vergessen, dass da ungeheure Witz drin steckt. Also ich habe vorhin gemeint, dass Pettigrelli ein sehr spitzer Autor ist und das zeigt sich auch in diesem Roman, in dem er einfach auch, wie er Menschen beschreibt, Menschen, die eben durch die Droge fast zur Karikatur ihrer selbst geworden sind. Das sind einfach Passagen, die man auch gerne liest, wo man schmunzeln kann, wo man lachen kann, wo es zu Ereignissen kommt, die einfach so überhöht sind, dass man sie auch nur noch mit Lachen begegnen kann. Und natürlich auch dieses immer noch nicht verratene Ende, das Tito nimmt. Allein das führt das Ganze ad absurdum und insofern, ja, das ist auch was den Roman sehr lesenswert macht. Also, wenn jemand mal was sowohl Unterhaltendes als auch Gesellschaftskritisches sucht, dem sei der Roman sehr empfohlen. Und das versuchen wir natürlich dann auch auf der Bühne umzusetzen, diesen Spagat auch zwischen Unterhaltung und Amüsement. Also weil du vorhin gefragt hast, wie man auch mit diesem Spagat umgeht zwischen eben einerseits diesen positiven Formen der Droge, die in dem Roman geschildert werden, aber auch den Gefahren, die von dieser Droge ausgehen. Ich glaube, es hängt so ein bisschen damit zusammen, dass es einerseits dieses Gesellschaftskritische als auch eben dieses Unterhaltsame ist. Und manchmal ist ja Lachen auch tatsächlich so ein guter Lehrer. Also über Lachen lernt man vielleicht auch was, wo man im ersten Moment über eine Figur lacht, die in ihrer Absurdität, in ihrer ja, Drogenabhängigkeit, die sie vielleicht zur Karikatur eines Menschen gemacht hat, indem man die vorgeführt kriegt im ersten Moment, sich darüber amüsiert und dann aber erstmal natürlich auch guckt, was hat eigentlich dazu geführt, dass diese Figur jetzt zu so einer solchen Karikatur eines Menschen geworden ist.
Und wenn man sich auch anguckt, nochmal, was die Nulltoleranzpolitik, der Krieg gegen die Drogen alles quasi gemacht hat, ob hier oder in den Produktionsländern, geht's da, ja, wie denkst du darüber dann, dass man, dass das auch legitim ist, eine positive Darstellung von Konsum mal hinzubringen und ja, eben diesen zwischen Kritik, aber auch zwischen ja, Gesellschaftskritik kann ja auch auf anderen Ebenen oder verantwortungsvoller Konsum ist da zwar vielleicht jetzt, klingt nicht so, als ob das da verantwortungsvoll wäre, aber dass sowas auch möglich sein kann?
Na, ich denke, das ist was, was natürlich jeder für sich selbst entscheiden muss, jeder für sich selbst entscheiden sollte. Ich habe vorhin zwar gesagt, ich selber habe keine Erfahrung mit Drogen, ich habe auch nicht das Bedürfnis, diese Erfahrungen zu machen. Klar gibt es Menschen, die das gerne vielleicht ausprobieren möchten, die, wenn du sagst, wie hast du es gerade so schön formuliert,
sehr eigenverantwortlicher Konsum.
Genau, auch, eigenverantwortlicher Konsum. Wenn die das machen wollen, dann sollte es für die möglich sein. Natürlich denke ich, ist es gut, wenn Grenzen vorgegeben sind, wenn jetzt eben nicht die Mengen an Drogen irgendwie frei verfügbar wären oder sowas. Aber es wird ja zum Beispiel auch in Deutschland immer wieder mal zum Beispiel über die Legalisierung von Cannabis gesprochen oder sowas. Da denke ich auch, und es gibt ja durchaus, glaube ich, auch Beispiele von Ländern, wo Cannabis legalisiert ist und man sieht, dass eigentlich relativ verantwortungsvoll damit umgegangen wird. Und insofern denke ich, kann das jeder für sich selbst entscheiden. Die Nulltoleranzpolitik, die finde ich wichtig, insofern gar nicht in Bezug auf den Einzelnen, sondern eher tatsächlich auf die Kartelle, die dahinter stehen. Also diese Mafia-Strukturen, die dahinter stehen. Und du hast gerade auch die Produktionsherkunftsländer angesprochen, wo Menschen ja tatsächlich drunter leiden, dass sie eben in solchen Ländern leben, dass sie eben dort mit der massenhaften Produktion von Kokain konfrontiert sind. Und dass es dazu auch zu teilweise ja bürgerkriegsähnlichen Zuständen kommt, weil eben diese Kartelle oder Mafia-Strukturen, oder wie man es auch immer bezeichnen möchte, solch eine Macht gewonnen haben. Wenn das eben durch die Nulltoleranzpolitik gebrochen wird, dann finde ich das einen guten Aspekt an Nulltoleranz gegenüber Drogen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, jeder ist für sich selbst verantwortlich. Jeder muss sich, glaube ich, auch selbst kritisch damit auseinandersetzen, ob er das ausprobieren möchte oder nicht. Und ich glaube, da ist es auch so dann ganz hilfreich, wenn man eben auch sowas, zum Beispiel so einen Roman auf der Bühne präsentiert bekommt, wo man eben auch unterschiedliche Aspekte gezeigt kriegt. Also hier vielleicht auch das Theater dann wieder in seiner Aufgabe als gesellschaftskritische, moralische Anstalt eben, die auch vielleicht mal unbequeme Themen auf die Bühne bringen. Ich denke mal, Drogenkonsum ist ein unbequemes Thema, ein Thema, mit dem sich viele vielleicht auch ungern auseinandersetzen. Und insofern ist es vielleicht ganz schön, dass wir es, zumindest habe ich momentan das Gefühl, dass uns das ganz gut gelingt, dass wir es eben schaffen, sowohl kritische Punkte eben auf der Bühne darzustellen, als auch eben wiederum einen unterhaltsamen Faktor zu bieten und insofern unserem Auftrag da ganz gut unser Auftrag eigentlich, glaube ich, ganz gut erfüllt wird durch eine solche Bearbeitung.
Wie stellt ihr den Drogenkonsum ganz praktisch dar? Unmengen von Mehl oder?
Mehl hat sich als wirklich sehr, sehr schlecht erwiesen. Wir hatten schon mal diese Spielzeit ein Stück. Also wir wissen mittlerweile, wie man Kokain als Requisit auf die Bühne holt. Insofern, Mehl ist wirklich schlecht, weil Mehl bei geringster Feuchtigkeit anfängt zu klumpen. Wir haben dann wirklich lang überlegt, was wir alternativ nehmen können. Puderzucker ist ähnlich wie Mehl, fängt an zu klumpen. Und als wirklich hervorragendes Requisit hat sich Speisestärke erwiesen. Also so Mondamin-Fosenbinder, Soßenbinder oder irgendwie sowas, genau. Weil das nämlich nicht so schnell verklumpt und relativ pulverförmig bleibt. Auf der anderen Seite spielt das gar nicht so große Rollen bei uns auf der Bühne. Also weil du gesagt hast, Unmengen von Mehl oder sonst was, nee, gibt's gar nicht. Sondern dadurch, dass das Thema Kokain ja eben schon durch den ganzen Roman so präsent ist, wäre es fast zu viel, das jetzt jedes Mal zu illustrieren, wenn von Kokain die Rede ist, sondern es reicht einfach wirklich auch, das genannt zu kriegen. Jeder weiß, wie Kokain aussieht. Jeder weiß, glaube ich, wie Kokain konsumiert wird. Jeder hat Bilder vor Augen von irgendwelchen weißen Pulverlinien und ganz klassische 80er Jahre mit dem Geldschein irgendwie das dann durch die Nase ziehen oder sonst was. Ich glaube, da muss man gar nicht so viel illustrieren. Und insofern haben wir uns eher drauf konzentriert, wirklich eher so kleine Versatzstücke auf die Bühne zu bringen, so eben vorhin habe ich angesprochen, ein Foto von Paris aus einem Fenster heraus aufgenommen, sodass man eben jetzt weiß, man ist in einer anderen Wohnung. Oder auch eben, wenn es um die Partys oder so geht, dann nehmen wir lieber mal ein Sektglas in die Hand, als irgendwo ein Tablett mit Kokain zu präsentieren.
Und müssen die Schauspieler das nicht Mondamin in die Nase?
Nee. Ich weiß auch nicht, ob das überhaupt angenehm wäre. Insofern, es wird auch keine Line gezogen oder ähnliches auf der Bühne. Also ich glaube, das wäre auch, das würde auch, glaube ich, nicht nur das Ganze 1:1 illustrieren, sondern auch irgendwie, ich glaube, man muss auch nicht wirklich solche Vorgänge zeigen, weil, wie gesagt, die sind jedem bewusst und jeder weiß, wie das funktioniert.
Ist es ähnlich dann mit den explizit sexuellen Szenen, mit den Orgien, dass man das dann auch nur andeutet, dass ihr das auch nur andeutet?
Genau, das ist auch ein bisschen natürlich dem Zimmertheater an sich geschuldet und auch ein bisschen dem geschuldet, Schauspieler zu schützen. Dadurch, dass eben das Zimmertheater ein kleines Theater ist, die Zuschauer sehr eng am Zuschauer sind, einfach die Distanz fehlt, die auf einer großen Bühne vorhanden ist. Diese Distanz ist einfach ein Raum, der schützt, also das darf man nicht vergessen. Und insofern deuten wir auch hier so eben diese sexuellen Ausschweifungen, die auf diesen Festen stattfinden, immer nur an. Es wird auch keine Nacktszene oder ähnliches geben und das finde ich auch eigentlich richtig, aus dem gleichen Aspekt, wie man die Droge nicht 1:1 auf der Bühne zeigen muss, finde ich, muss man auch nicht sexuelle Vorgänge 1:1 auf der Bühne zeigen und ich finde es eigentlich ganz schön, dass wir dadurch auch eine gewisse Ästhetik wahren, im Sinne von einfach es auch der Fantasie des Zuschauers überlassen, was passieren könnte.
Welche Art von Sounds und von Musik setzt ihr ein? Gibt es da was?
Ja, natürlich haben wir auch lang hin und her überlegt und du hast jetzt auch hier schon im Vorfeld der Sendung und während der Sendung auch einige Songs, die sich mit dem Thema Kokain befassen, eingespielt. Auch da haben wir natürlich geguckt, was gibt es da so. Wir haben uns dann aber eigentlich dafür entschieden, tatsächlich eher auch ein bisschen so die Atmosphäre der 20er Jahre einzufangen oder die Atmosphäre von Paris oder von einem klassischen Bild von Paris einzufangen. Also es ist eher leichte, jazzige Musik, die wir jetzt einspielen. Musik, die man sich vielleicht eben aus einem Rotlicht-Etablissement erwartet. Sowas eher was im Hintergrund vor sich hin schwimmt, als eben ganz explizit nochmal jetzt irgendwie auf das Thema ranzukommen. Und das finde ich auch insofern ganz richtig, weil wir auch den Zuschauer sozusagen nicht nur eben die Geschichte vorführen wollen, sondern auch ihn ein bisschen mit reinholen wollen in diese Welt, indem wir so ansatzweise versucht haben, auch so ein bisschen Varieté-Charakter einzuführen. Das heißt, es gibt so auch im Zuschauerraum einzelne Stehlampen, die so ein bisschen schummriges Licht machen. Einzelne Stühle sind zusammengefügt, dann kommt wieder eine Lücke, sodass man so in Dreiergruppen oder Vierergruppen, wie als würde man an einem Tisch im Varieté sitzen und würde diese Geschichte präsentiert bekommen. Also insofern finde ich die Musik dann auch ganz passend, dass wir uns eher in dieses Varieté begeben, in diese Halbwelt begeben, als dann noch das nochmal zusätzlich mit Songs, die mit Kokain sich befassen, zu untermalen.